US-Präsident Trump hat seine Drohungen gegen das iranische Regime weiter verschärft.
High Noon im Mittleren Osten. Die ganze Welt blickt in diesen Tagen auf den Iran. Ja, wird es eskalieren? Das ist die große Frage. Wird es einen Militärschlag der USA geben? Wir haben jetzt den größten Militäraufmarsch der USA seit dem Irakkrieg 2003. Wir sehen jetzt, dass 40-50% aller Air Force-Maschinen, also aller Flugzeuge, im Nahen Osten stationiert sind. Wir sehen Warnungen der Regierungen, die ihr Personal oder auch ihre Bürger auffordern, den Iran sofort zu verlassen. Also, wird es jetzt eskalieren? Wird es einen Militärschlag geben? Und falls ja, dann wird sich genau dort entscheiden, ob wir vor der nächsten Inflationswelle stehen, ob Energie erneut zur geopolitischen Waffe wird und in welche Richtung sich die Märkte in den kommenden Monaten wirklich bewegen. Und heute schauen wir uns gemeinsam an, was das für dich bedeutet, für dein Portemonnaie, für deine Anlagen und ob wir einen potenziellen Krieg sehen werden. Nämlich, vielleicht wird ja China oder Russland sagen, wir steigen mit ein. Und was das vor allem für den Ölpreis bedeutet, das erfährst du alles heute in einer neuen und wie immer hochspannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Ich glaube, wir alle wissen es und wir alle spüren es und diejenigen, die schon länger hier Abonnenten sind, wissen es, wir leben hier in einer historischen Zeitenwende. Wir sehen einen Paradigmenwechsel sondergleichen, der einmalig ist in unserer Lebzeit. Und wenn du noch kein Abo hast, dann lass doch gerne ein Abo da. Und wenn ihr wissen wollt, was auf uns zukommt, dann habe ich jetzt eine große, wichtige Ankündigung, nämlich am 26. Februar, diesen Donnerstag also, übermorgen, findet um 18.30 Uhr mein nächstes Live-Webinar bei mir auf dem YouTube-Kanal statt, also genau hier. Deswegen lass das Abo schon mal hier. Und wenn du bei diesem exklusiven Livestream mit dabei sein möchtest, dann trag dich jetzt in meinen kostenlosen Newsletter an. Den Link findest du natürlich hier unten in den Shownotes. Und dieses Mal geht es natürlich um den Paradigmenwechsel, um den Rohstoff-Superzyklus und wo ich aktuell die größten Chancen im Markt sehe. Und zusätzlich on top als Goodie werde ich eine sehr große Weltpremiere dann verkünden, die dich meiner Ansicht nach vom Hocker hauen wird. Also unbedingt dabei sein, lohnt sich. Und wenn du die Teilnahme nicht verpassen willst, dann trag dich, wie gesagt, in meinen kostenlosen Friedrich und Partner Newsletter ein. Dann bekommst du auch jede Woche einmal pro Woche am Wochenende die wichtigsten Finanzinformationen in dein Postfach geschickt. Ich freue mich auf dich und jetzt schauen wir mal weiter, was der Paradigmenwechsel, die Zeitenwende noch so mit sich bringt und ob die USA im Iran aktiv wird. Bevor wir auf den Iran schauen, müssen wir aber erstmal auf die USA blicken. Die Zölle von Trump sollten ursprünglich Stärke demonstrieren und die eigene Wirtschaft widerstandsfähiger machen. Doch genau dieses Instrument steht jetzt zunehmend unter rechtlichem Druck. Denn ein Urteil des obersten Gerichts des Supreme Courts hat die zentralen Teile von Trumps Zollstrategie einkassiert letzte Woche und entschieden, dass der Präsident sich nicht auf ein Notstandsgesetz berufen darf, um weitreichende Importzölle eigenständig zu verhängen. Du erinnerst dich, dazu habe ich auch ein Video gemacht, sehr sehenswert hier oben, dass er einfach gesagt hat, hier 30%, da 20%, hier die mag ich gar nicht, 50% und so weiter. Die wirtschaftlichen Folgen sind natürlich jetzt erheblich. Allein die unter diesem Rechtsrahmen erhobenen Zölle haben Trump bis dato mehr als 160 Milliarden Dollar in die Staatskasse gespült, teilweise sogar schon über 200 Milliarden Dollar seit deren Einführung. Ja, und das sind natürlich Einnahmen, die nun ganz oder teilweise wegfallen oder sogar zurückgezahlt werden müssen. Ja, du hörst richtig. Schätzungen gehen davon aus, dass über 175 Milliarden Dollar an bereits kassierten Zöllen potenziell sogar rückerstattet werden könnten, sollte es zu entsprechenden Klagen kommen. Die Frage natürlich, welcher Staat ist bereit, eine Klage gegen Donald Trump oder gegen die USA einzulegen? Mal gucken. Und wir kennen natürlich Donald Trump, er reagierte umgehend mit einem wirtschaftspolitischen Gegenschlag, nämlich er kündigte neue, zeitlich befristete Zölle von zunächst rund 10%, dann 15% unter anderen gesetzlichen Grundlagen an. Damit möchte er den Einnahmeausfall wenigstens kompensieren und den handelspolitischen Druck weiter aufrechterhalten. Und damit entsteht eine, wie ich finde, neue paradoxe Situation. Während ein zentraler Finanzierungsstrom für den US-Haushalt wegbricht oder juristisch unsicher wird, versucht die Regierung auf der anderen Seite kurzfristig durch neue Maßnahmen natürlich zu ersetzen. Und nochmal, die USA ist de facto genauso pleite wie alle anderen Staaten auf der Welt. Das oberste Gericht der Supreme Court hat zwar den bisherigen Zollhebel jetzt kassiert, aber andere handelspolitische Instrumente ausdrücklich unangetastet gelassen. Und ich möchte daran erinnern, dass natürlich der Supreme Court peu à peu von Donald Trump mit eigentlich ihm loyalen Richtern besetzt wurde. Dass sie trotzdem jetzt dagegen schießen, zeigt, dass Check and Balances in den USA doch noch funktioniert und es eben keine Diktatur oder Faschismus ist, wie gerne die Kritiker von Donald Trump vor allem in den Mainstream-Medien immer wieder behaupten. Also, wir sehen, Demokratie funktioniert noch hervorragend in den USA. Das würde ich natürlich auch von der deutschen Gesetzgebung beziehungsweise von den europäischen Partnern ebenso wünschen. Wie siehst du das? Würde mich mal interessieren, weil da gab es ja einige Gerichtsbeschlüsse, die eher fraglich sind. Ja, immer so die Klaköre der Regierung und der EU. Dass die handelspolitischen Instrumente jetzt nun ausdrücklich nicht angetastet werden durch den Supreme Court, deutet natürlich Trump als strategischen Vorteil an. Der direkte juristische Weg ist für ihn jetzt zwar versperrt, doch alternative Zölle können weiterhin eingesetzt werden und das hat er natürlich auch gemacht, nur eben dann auf einer anderen Rechtsgrundlage. Und für die Märkte bedeutet das, die Zollpolitik ist nicht verschwunden, sie wird lediglich neu organisiert. Der wirtschaftliche Druck bleibt bestehen, während sich geopolitisch bereits das nächste Risiko parallel aufbaut, nämlich der Iran. Aber wir haben es gesehen, gestern am Montag kam dann wieder ein neuer Zollhammer raus und die Märkte sind erstmal abgerauscht. Sie waren zuvor, der Dow Jones, der S&P waren fett im Plus und gingen dann erstmal richtig in Richtung Süden. Der Dow Jones war bei über minus 500 Punkten. Also wir sehen Diplomatie auf der einen Seite, militärische Abschreckung auf der anderen. Schauen wir uns den Iran an. Wir hatten im Iran ja diesen spektakulären Militärschlag der USA mit den B-52-Bombern in der Nacht- und Nebelaktion an einem Wochenende, bei der dann die Urananreicherungsfabriken teilweise unterirdisch zerstört worden sind, behauptet man. Weiß man nicht. Aber seitdem gab es immer wieder Gespräche zwischen der US-Regierung, aber auch dem Mullah-Regime im Iran. Wir hatten die Ausschreitungen der Bevölkerung. Wir hatten da auch natürlich die Ermordung von wahrscheinlich über 30.000 Zivilisten durch das Mullah-Regime. Und wir hatten das Aufbegehren, die Revolutionsgedanken der jungen Bevölkerung, vor allem des Irans. Trump versprach dann, ich werde euch helfen, Hilfe ist auf dem Weg, hat er dann wohl einkassiert. Aber jetzt sehen wir einfach ein Aufgebot an Militär, wie es so seit 2003 nicht mehr vor dem Irakkrieg passiert ist. Also fast 50% der kompletten Air Force ist jetzt vor Ort. Wir sehen Flugzeugträger, Schiffe, alle rund um den Iran. Also die Frage, die man sich natürlich stellen muss, hat Donald Trump jetzt hier nur damit ein Zeichen setzen wollen, um Drohgebärden gegen den Iran einzusetzen, um sie zur Verhandlung zu bringen? Oder ist es doch nur der Vorbote von einem militärischen Konflikt? Da würde mich deine Meinung auch mal interessieren. Meine Meinung ist, nachdem du es jetzt schon geschrieben hast, hoffe ich mal, er wird sie einsetzen. Wir sehen einfach gewaltige Truppenverschiebungen und dass es nur als Abschreckung gilt, wage ich zu bezweifeln. Und das Muster ist aus der Geschichte ja bekannt. Wenn wirtschaftliche Hebel an Wirkung verlieren, wird der geopolitische Druck eben erhöht. Und da wir uns ja jetzt im Paradigmenwechsel befinden, im sogenannten Forced Turning im Winter, sehen wir auch, dass in dem Forced Turning immer auch dann militärische Eskalationen zunehmen. Warum? Weil der Hegemon, bis dato die USA, auf der einen Seite natürlich in Frage gestellt wird durch aufstrebende Mächte, wie zum Beispiel China, wie vielleicht auch dann Russland natürlich, aber auch Brasilien, Indien und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Karten komplett neu gemischt werden, weil wir haben ein sterbendes Geldsystem, wir haben einen höheren Inflationsdruck, wir haben die Unzufriedenheit der Bevölkerung, es werden Institutionen, Behörden in Frage gestellt, man vertraut den Medien nicht mehr, man vertraut der Politik nicht mehr. Ich meine, all das, was dich ja hier umtreibt, was dich aus der Matrix hat verabschieden lassen, weil wir merken intuitiv, dass das da draußen nicht mehr funktioniert wie in den früheren Zeiten. Es ist wirklich eine komplette krasse, epochale Zeitenwende, in der wir uns befinden. Rentensystem am Arsch, deutsche Wirtschaft im Niedergang, Politik kriegt nichts gebacken, wir werden von denen angelogen und so weiter und so fort. Und wenn du mehr wissen möchtest, empfehle ich natürlich mein Buch, da habe ich diese Zyklen beschrieben oder natürlich auch dieses Video hier. Also Fakt ist, die USA haben jetzt ihre militärische Präsenz in der Region um den Iran natürlich in den vergangenen Wochen massiv und deutlich ausgeweitet. Während der Iran parallel eigene Manöver demonstrativ hochfährt. Also es wurde in der Straße des Hormuz, wurde dann irgendwie Militärmanöver abgehalten und so weiter. Parallel baut man auch die Zusammenarbeit mit China, aber natürlich auch mit Russland weiter aus, um sich zu schützen. Washington hat parallel dann zusätzliche Trägerverbände, Kriegsschiffe und natürlich zahlreiche Kampfflugzeuge in den Nahen Osten verlegt. Hier mal eine Aufnahme, wie der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford vor Kreta gesichtet wurde. Da war ich letztes Jahr noch im Urlaub. Und nochmal, um es zu unterstreichen, wie brisant die Lage ist. Wir sehen aktuell die größte Ansammlung, der größte Aufmarsch eigentlich von amerikanischen Militär- und Luftstreitkräften seit dem Irankrieg 2003. Und auch damit nicht genug. 3 Luftbetankungsflugzeuge, die alle von Japan aus gestattet sind, kreisen inzwischen in ungewöhnlich niedrigen Betankungshöhen. Und sie tun dabei das luftfahrttechnische Äquivalent dessen, was man um 3 Uhr nachts auf 10 Spitzen durchs Haus macht. Sie meiden konsequent nationalen Luftraum, als würden sie den jeweiligen Staaten noch Geld schulden. Also man fliegt praktisch unterm Radar, um nicht gesichtet zu werden, weil man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Naja, egal. Und wichtig zu wissen, Tankflugzeuge verhalten sich nicht zufällig so. Solche Flugprofile sieht man in der Regel nur dann, wenn etwas oder jemand von strategischer Bedeutung begleitet wird. Und genau jetzt wird es ja interessant. Denn wenn man das ganze Puzzleteil dann zusammensetzt, muss man auch wissen, dass parallel dazu auf Guam 4 B-52-Bomber stehen. Das sind die fliegenden Vorschlaghämmer amerikanischer Außenpolitik. Maschinen, die nicht für Symbolpolitik gebaut wurden, sondern für maximale Projektion von Abschreckung. Und es ist absolutes Machtinstrument, die B-52-Bombe einzusetzen. Nochmal, es wäre keineswegs überraschend, wenn sie zu einer kleinen, offiziell ungeplanten Reise wieder aufbrechen würden, etwa in Richtung Diego Garcia, jene abgelegene Insel im Indischen Ozean, die sinnbildlich für das amerikanische Motto steht. Wir sagen nicht, dass wir uns auf etwas vorbereiten, aber wir bereiten uns auf etwas vor. Aber schauen wir weiter, welche Puzzleteile noch für eine Eskalation im Iran sprechen. Berichten zufolge haben die US-Streitkräfte mit dem Rückzug vom Stützpunkt Qasraq in der syrischen Provinz Hasakah begonnen und verlegen Teile ihrer Einheiten in den Irak. Auch das dürfte kein Zufall sein. Solche Bewegungen dienen nicht nur der Sicherheit eigener Truppen vor eventuellen Racheschlägen der Iraner, sondern schaffen operative Flexibilität. Sie reduzieren Verwundbarkeit, bündeln Kräfte und positionieren Einheiten strategisch neu für Abschreckung, für Druck oder für einen möglichen schnellen Einsatz. Und zusätzlich als Kirsche auf der Sahnehaube sehen wir immer mehr Regierungen, die bereits jetzt ihre Bürger dazu aufrufen, den Iran schleunigst zu verlassen. Unter anderem natürlich auch das Auswärtige Amt der Bundesregierung. Und parallel hat die US-Botschaft damit begonnen, Personal aus dem Libanon zu evakuieren. Ich glaube kaum, dass Botschaftspersonal ohne Grund abgezogen wird. Natürlich muss man sich immer die Frage stellen, quo vadis, wem dient es? Und wer würde das auch noch massiv unterstützen? Wem würde es zugutekommen? Der größte Feind des Mullah-Regimes ist Israel und der größte Feind Israels ist natürlich das Mullah-Regime im Iran, weil die waren in den letzten Jahrzehnten immer der massive Supporter von Terrororganisationen, die sich auch gegen Israel gewendet haben, aber natürlich auch die Hamas unterstützt haben und so weiter, finanziell, aber auch mit Waffen und Ausbildung. Und aus dem Grund möchte natürlich auch jetzt der Premierminister Israels Benjamin Netanyahu gerne vielleicht jetzt auch mal endlich mal hier Schlussstrich ziehen, nachdem er den 7. Oktober immer wieder dafür verwendet hat. Und ein neues Regime im Iran wäre natürlich für ihn ein Riesenerfolg. Die Aufklärung und Bewegungen rund um die Straße von Hormuz wurden jetzt nochmal intensiviert. Warum? Weil die Straße von Hormuz sowas wie die Lebensader, die Blutader der weltweiten Kapital, aber auch Warenströme ist. Viel Öl, viel Gas, aber auch viele Waren gehen natürlich über die Straße von Hormuz. Und genau in dieser wichtigen strategischen Meeresenge hat der Iran natürlich reagiert, indem er spiegelbildlich mit einer großen angelegten Marineübung gestartet hat. Also wir sehen, es ist wirklich ein Wabonspiel, es ist ein Hin und Her, ein Hin und Her. Und damit erzeugen beide Seiten natürlich eine klassische Machtprojektion von einer möglichen Einigung oder halt Eskalation. Militär wird hier nicht primär eingesetzt, um zu kämpfen, sondern um Verhandlungsmasse aufzubauen. Also man zeigt, wer hat den größeren, ne? Also so richtig so, meiner ist größer als deiner. Vielleicht haben die auch gar keinen mehr. Naja, geil. Also Fakt ist aber trotzdem, der Iran kontrolliert natürlich den Zugang zu einem der wichtigsten Energienadelöhre der Welt, der Straße von Hormuz. Also diese Meeresstraße zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist nach wie vor eine der wichtigsten Öltransitrouten der Welt. Wir wissen ja, Öl schmiert die Weltwirtschaft und Öl ist essentiell. Etwa 20 Millionen Barrel Rohöl passieren täglich die Straße von Hormuz, was rund 20-30% des globalen Ölhandels darstellt. Also, das ist essentiell, dieses Gebiet, strategisch unglaublich wichtig. Und deswegen, ohne die Straße von Hormuz funktioniert die industrielle Welt nicht reibungslos, in der wir leben. Lieferketten geraten definitiv in Stocken, wenn die ausfallen sollte, und Energiepreise reagieren sofort und empfindlich, falls zum Beispiel die Straße von Hormuz geschlossen werden sollte. Und damit trifft es die Produktion, Transport und letztendlich auch dich als Verbraucher, und du wirst es dann auch merken, im Portemonnaie. Alleine schon die nur wachsenden Spannungen auf dem Papier, im Fernsehen und so weiter zeigen jetzt schon reale Wirkungen, lange bevor überhaupt ein Schuss gefallen ist, nämlich beim Ölpreis. Denn eins musst du wissen, allein die Möglichkeit, dass es zu Störungen kommen könnte, reicht aus, um Händler vorsichtiger zu machen und Preise nach oben zu treiben und sich abzusichern. Denn nochmal, auch wenn es die Grünen hassen, aber Öl ist kein gewöhnliches Gut und immer noch essentiell. Die Welt wird betrieben mit Öl. Über 50% aller Energie kommt aus fossilen Energieträgern, kommt aus Öl. Und Öl wird nicht nur physisch gefordert, verladen, geliefert. Öl wird an den Terminmärkten vor allem über Erwartungen gehandelt, über Szenarien, über Risiken. Ein geopolitischer Aufschlag in monetärer Form über den Ölpreis gespiegelt entsteht lange, bevor tatsächlich ein Tanker aufgehalten wird oder ein Hafen geschlossen ist. Und genau deshalb reagieren Energiemärkte so sensibel und empfindlich auf jede Drohung rund um die Straße von Hormuz, weil, wie gesagt, 20-30% der Öltransporte genau über diesen Weg stattfinden. Und wenn man sich die Charts anzieht, dann sieht es so aus, als würde der Ölpreis einen zunehmenden Konflikt immer mehr einpreisen und auch einkalkulieren. Hier siehst du den langfristigen Wochenchart mit einem deutlich fallenden Trendkanal. Wenn wir aus diesem Kanal nach oben hin ausbrechen, gefolgt von einem Backtest, ist der Weg frei für Ölpreise oberhalb der 75-Dollar-Marke. Was du auch an diesem Chart siehst, ist natürlich, dass sowohl der RSI, also der Relative Strength Index, als auch der MACD positive Tendenzen aufweisen, weshalb eine abrupte Bewegung Richtung 70 Dollar durchaus möglich ist, sollte sich der Konflikt weiter zuspitzen. Und genau hier liegt der eigentliche Hebel des Mullah-Regimes im Iran. Es ist weniger der militärische Hebel als der wirtschaftliche. Teheran weiß sehr, sehr genau, dass eine vollständige Blockade zwar die USA trifft, aber auch die eigene Volkswirtschaft hart treffen würde. Und der geht es aktuell eh nicht wirklich gut, mal diplomatisch ausgedrückt. Und die Proteste im Iran könnten natürlich für die Regierung dann sich ausweiten und noch gefährlicher werden. Man ist eigentlich de facto in der Bredouille. Und deswegen hofft man natürlich, dass die Drohung allein genügt, weil sie dann Unsicherheit produziert und damit das wirksamste Instrument vielleicht moderner Machtpolitik aktiviert, nämlich den Preis. Nicht die tatsächliche Handlung entscheidet, sondern die glaubhafte Fähigkeit, sie jederzeit ausführen zu können. Deswegen glaube ich nicht, dass die Straße von Hormuz geschlossen wird, außer man möchte Kamikaze betreiben im Iran. Aber diese strategische Ambiguität sorgt dafür, dass Unternehmen ihre Lieferketten neu kalkulieren, Reedereien neue Wege irgendwie einplanen, Risikoprämien verlangen, Energiehändler Sicherheitsaufschläge einpreisen und Investoren beginnen, sich gegen Preisschocks abzusichern. Und so entsteht wirtschaftlicher Druck, ganz ohne militärische Eskalation, aber mit realen Folgen für dich, für Inflation, für Wachstum, für die Märkte weltweit. Was bei einer Eskalation wirtschaftlich passiert, folgt keiner Spekulation, sondern einer Mechanik, die wir aus der Geschichte bestens kennen, weil es immer so passiert ist. Ein ernsthafter Zwischenfall im Persischen Golf würde eine klassische Kettenreaktion auslösen. Zuerst reagiert der Ölpreis, oft sprunghaft, oft unkontrolliert, weil Händler sofort mit Angebotsrisiken rechnen. Danach steigen die Transportkosten, weil Reedereien höhere Risikoprämien verlangen und Versicherer ihre Policen neu kalkulieren müssen. Und diese höheren Kosten wandern direkt in die Produktion, in die Logistik, in jede Lieferkette, in jedes Produkt. Und am Ende steht nicht nur teure Energie, sondern eine breite Preiswelle quer durch die gesamte Wirtschaft. Und du merkst es dann, wenn du an der Ladenkasse stehst und auf einmal für die Produkte mehr zahlen musst. Weil im Endeffekt müssen alle Zulieferer, alle Produzenten diese Kosten natürlich weitergeben, ansonsten gehen sie pleite. Und genau in diesem Moment geraten Notenbanken wieder in die Falle. Sie können die Zinsen nicht senken, weil steigende Energiepreise die Inflation neu entfachen. Sie können aber auch nicht weiter anheben, weil das Wachstum ohnehin bereits schwächelt. Das Ergebnis ist dann das, was viele längst schon für ein Relikt der 70er Jahre hielten, nämlich Stagflation. Und in Zeiten der Stagflation brauchst du Sachwerte. Aber jetzt kleiner Exkurs, was ist Stagflation? Ja, Stagflation ist praktisch wirtschaftliche Stagnation, aber steigende Inflation. Also eine Mischung aus wirtschaftlichem Stillstand und weiterhin hartnäckigem Preisauftrieb, also steigenden Preisen, gegen die die Geldpolitik nur sehr begrenzte Mittel hat. Ich meine, schau dir diesen folgenden Chart mal an. In den 70er und 80ern hatten wir damals zwei große Inflationswellen, in denen die Inflation zeitweise über 10% angestiegen ist. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist in der Zeit aber stark eingebrochen. Und jetzt habe ich noch eine interessante Abbildung für dich dabei, exklusiv. Und hier siehst du mich die verschiedenen Assetklassen und wie gut diese seit 1973 während Stagflationsphasen performt haben. Und siehe da, Commodities, sprich Rohstoffe und Gold und Silber und so weiter, haben mit Abstand am besten in diesen Phasen abgeschnitten. Ergo, du brauchst Rohstoffe. Wie der Schwabe sagt, Sach bleibt Sach. Gold, Silber, alles was durch Natur limitiert ist, Nickel, Zinn etc., Kupfer. Und natürlich das digitale Gold, Bitcoin, das alles brauchst du in deinem Portfolio. Und wenn du dabei Hilfe brauchst oder die besten Minenaktien genau für diese Rohstoffe brauchst, dann empfehle ich dir mein Friedrich-Report. Hier decken wir genau all das ab. Und das ist genau der perfekte Investmentbrief für diese historische Zeitenwende, in der wir uns befinden. Aus dem Grund habe ich ihn initiiert und du kannst gerne mal reinschnuppern. Für weniger als 1 Euro am Tag kannst du mal ein Monatsabo abschließen oder auch ein Jahresabo und dich überzeugen. Ich glaube, die Bewertungen bei Trustpilot zum Beispiel sprechen für sich, aber natürlich auch auf unserer Webseite. Wir haben viele, viele zufriedene Kunden. Und ich bin mir sicher, mit dem einen oder anderen Trade hast du die Kosten sofort amortisiert und freust dich dann, wenn du dich absicherst gegen die neuen Inflationswellen, die kommen werden, weil du sie einfach outperformst. Mehr Informationen zum Friedrich-Report findest du natürlich hier unter den Shownotes oder einfach unter friedrich.report. Wenn man all diese Entwicklungen zusammennimmt, also die massive Truppenverlegung, das größte militärische Aufgebot seit 2003, strategische Bomber in Bereitschaft und taktische Umgruppierungen, das Interesse Israels, dann wirkt das nicht wie eine reine Abschreckung, ja, vor allem mit diesen immensen Kosten, die mit verbunden sind. Wir reden hier von Kosten in Milliardenhöhe, sondern wie eine ernsthafte Vorbereitung. Dafür möchte der Dealmaker Trump natürlich auch ein Gegengewicht sehen. Ja, er möchte davon was haben. Ist es jetzt Öl? Ist es ein neues Regime im Iran, die dann langfristige Deals haben mit den USA bezüglich Rohstoffe, seltene Erden etc.? Oder ist es vielleicht einfach nur die Kontrolle über die Straße von Hormuz? Also, was meinst du? Lass es mir mal bitte unbedingt unten in den Kommentaren wissen. Großmächte bewegen keine Milliarden an Material und Personal, nur um Symbolpolitik zu betreiben. Davon bin ich überzeugt. Vor allem nicht ein Sparfuchs wie Donald Trump. Und der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark sprach einst nicht ohne Grund von 7 countries in 5 years. Und wenn man die letzten 2 Jahrzehnte betrachtet, wirkt diese Aussage von ihm heute weniger wie eine Randnotiz, sondern mehr wie ein Drehbuch.
Like, we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later. And by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran.
Okay. Es waren es nicht irgendwie in 5 Jahren, hat ein bisschen länger gedauert, aber die Länder sprechen für sich. Wenn der Iran auch noch fällt, dann ist es eigentlich abgehakt. Also, wir stehen womöglich am Ende genau dieser Entwicklung. Und gleichzeitig befinden wir uns in einer historischen Umbruchphase, wie am Anfang schon erzählt, im sogenannten Fourth Turning, in dem alte Ordnungen zerbrechen und neue Machtstrukturen entstehen. Frag dich doch mal, warum du ausgerechnet jetzt aktuell in den letzten Wochen, Monaten, Jahren die Matrix verlassen hast, das System kritisch siehst, den öffentlichen Rundfunk kritisch siehst, vielleicht die Regierungen kritisch siehst. Warum passiert das gerade jetzt? Warum passiert das global? Ja, weil es eine Zeitenwende ist, die uns alle verbindet. Und daraus entsteht auch was Neues, was Positives, was Besseres. Und leider verlaufen solche Paradigmenwechsel selten friedlich, sondern gehen häufig einher mit Krisen oder militärischen Konflikten. Sollte es zur Eskalation kommen, ist Öl der entscheidende Hebel. Ein nachhaltiger Ausbruch über $75 wäre dann vermutlich nur der Anfang. Und wie du weißt, wenn du hier treuer Zuhörer bist, ein Abonnent bist, falls nicht, wie gesagt, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Du weißt ja, ich gehe davon aus, dass wir dreistellige Ölpreise sehen werden in der Zukunft. Genauso dreistellig bei Silber als auch fünfstellig bei Gold. Und höhere Energiepreise werden dann natürlich dann ganz schnell eine neue zweite Inflationswelle entfachen. Die Notenbanken sind dann eigentlich in der Bredouille, sind eigentlich im Schlamassel. Und das Risiko einer Stagflation, also stagnierende Weltwirtschaft wegen den hohen Preisen, weil weniger investiert wird, weniger verbraucht werden kann und trotzdem weiter steigenden Preisen, ist dann gegeben. Und dann brauchst du Rohstoffe in deinem Portfolio. Fakt ist, es werden auf jeden Fall volatile, turbulente und stürmische Zeiten. Und du musst jetzt dein Vermögen, dein Portfolio, dein Depot krisensicher manifestieren. Und gerne helfen wir dabei. Ich hoffe, dass dieses Video dich weitergebracht hat. Teil dieses wichtige Video auch mit all deinen Freunden und Bekannten, damit die sich auch ja mental, aber auch monetär genau auf das vorbereiten können. Weil es ist immer besser, 1-2 Tage zu früh gut vorbereitet zu sein, als auch nur 1 Tag zu spät nicht vorbereitet zu sein. Ich sag nur Free Iran, egal was passiert. Ich kann nur hoffen, dass die Menschen im Iran endlich frei werden und dass das unterdrückerische, autoritäre Mullah-Regime ein Ende findet. Und deswegen, Liebe geht raus an die tapferen Protestler im Iran, an die Jugend im Iran, an die Menschen, die einfach jetzt einen Wandel wollen und die Wahrheit. Der Drang nach Freiheit gewinnt immer, egal unter welchem Regime, egal ob links oder rechts, Diktatur, Religion, Mullah, whatever. Der Mensch will Freiheit. Also, Liebe geht raus und ich hoffe, ja, dass es vielleicht die Amerikaner schaffen, ohne große Verluste, ohne viel Krieg, das Regime zu beenden. Das wäre traumhaft. Was denkst du darüber? Lass mich wissen.